Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karen Schmidt.
Ich bin Lorenz Klein.
Und ich bin Andreas Harms.
Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben. Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 145 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 18. August 2023 und diese Themen haben wir heute für Sie.
Wir sprachen mit Johannes Neder, der seit März im Vorstand der Maklergenossenschaft FEMA sitzt.
In den News der Woche zerpflückt eine Gruppe von Wirtschaftsexperten die Rentenpläne der Regierung. Der Fondsverband BVI hat in einer Studie ermittelt, dass ein Provisionsverbot die Rendite von Anlageprodukten eben nicht erhöht. Der Beruf des Versicherungsvertreters genießt nach wie vor kaum Ansehen und eine Umfrage zeigt, dass viele Deutsche offen sind für eine Anlageberatung, die eine künstliche Intelligenz durchführt.
In unserem Format Lass mal reden stehen uns Daniel Berger und Jan Meurer vom Cyberversicherer Cogitanda Rede und Antwort.
Und für unser Schwerpunktthema für den Monat August, Ruhestandsplanung, sprachen wir mit IVFP-Geschäftsführer Michael Hauer über die richtigen Ruhestandsstrategien für Frauen.
Werbung. Über 130 Aussteller, 100 spannende Fachvorträge und als Starredner Spitzenpolitiker Dr. Gregor Gysi und Starjournalist Gabor Steingart. Die Hauptstadtmesse der Fondsfinanz ist der Treffpunkt für alle Profis, Einsteiger und Interessierte der Finanz- und Versicherungsbranche. Informieren Sie sich über die neuesten Produkte, aktuelle Branchentrends und unschlagbare Messeangebote. Sichern Sie sich wichtige IDD-Stunden, nutzen Sie die Chance, mit Kollegen und Branchengrößen zu netzwerken. Und nehmen Sie am exklusiven Gewinnspiel der Fondsfinanz teil. Hier können Messebesucher ein exklusives Fahrtraining gewinnen. Also, zur Messe kommen, mitmachen und mit etwas Glück gewinnsicher. Am 8. September im Estrel Hotel Berlin. Jetzt mehr erfahren und kostenfreies Messeticket sichern unter www.hauptstadtmesse.de. Bis bald in Berlin. Ihre Fondsfinanz.
Im Gespräch.
Im März trat Johannes Neder neben Andreas Brunner und Hermann Hübner als drittes Mitglied in den Vorstand der Maklergenossenschaft FEMA ein. Was hat er seitdem getan und wo will er hin? Wo sieht er die FEMA in einem Poolumfeld, das kräftig in Bewegung geraten ist? Und warum hat er seinen ursprünglich gelernten Beruf nicht beibehalten? Fragen wir ihn doch mal. Dazu eine kurze Anmerkung. Gestern flatterte die Nachricht herein, dass die FEMA mit dem Maklerpool BCA zusammenarbeitet und sozusagen Produkte tauscht. Unter anderem, um sich das Investmentgeschäft zu erschließen. An dieser Stelle Respekt an Herrn Neder. Er hat professionell dicht gehalten und nichts vorab rausgelassen. Hallo Herr Neder, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Hallo Herr Harms, schön, dass ich da sein darf.
Ich freue mich, dass Sie da sind, Herr Neder. Haben Sie sich gut schon eingelebt als neues Vorstandsmitglied der FEMA?
Ja, die letzten Wochen waren natürlich turbulent, bis man mal alles sieht, wie das funktioniert. Und das Intermediärsgeschäft ist ein bisschen anders. Und von daher bin ich nach 4 Monaten jetzt durchaus angekommen.
Okay. Was war denn die erste Maßnahme, die Sie als Vorstandsmitglied gemacht haben?
Grundsätzlich erst einmal zuhören. Verstehen lernen, wie das komplexe Produkt FEMA an sich funktioniert. Ich komme ja aus der Maklerebene. Und dann ist es, sage ich mal, als Zwischenintermediär, zwischen Versicherer, Makler, Dienstleistung, ist es schon was anderes. Und man muss erst einmal verstehen, wie die Dinge laufen und vor allem auch, wie das Geschäftsmodell ist, vom Makler für den Makler.
Mhm. Gab es Überraschungen für Sie?
Naja, die Überraschung eher in der Umstellung. Also ich sag mal so, wenn Sie Ihren eigenen Maklerbetrieb führen über die Jahre, dann haben Sie natürlich eine Guideline, die Ihrer unternehmerischen Welt entspricht. Und so bauen Sie sich auch die Welt. Und das ist ja auch der Vorteil an der unternehmerischen Freiheit. Als Intermediär müssen Sie aber von -1 bis +1, sage ich mal, den Anforderungen der unterschiedlichen Maklerhäuser gerecht werden. Und es ist schon keine klare Überraschung, aber man muss es erst auch wahrnehmen.
Ja, okay. Sagen wir es mal so. Alles klar. Sie sind ja Makler, jetzt sind Sie auch noch Vorstand in der Genossenschaft. Nehmen Sie damit gegensätzliche Positionen ein oder arbeiten Sie mit sich selbst quasi zusammen, wenn ich das mal so ausdrücken darf?
Also ich würde behaupten, dass meine zwei Ichs kooperativ sind. Okay. In der Tat ist es natürlich schon so. Das Schöne an der FEMA selbst ist, dass der Selbstzweck eigentlich den Interessen des Maklers entsprechen muss. Also deswegen wurde sie ja auch seinerzeit gegründet. Von daher ist es eine durchaus sehr gute Symbiose, die sich ergibt, weil man eben wirklich auch durch die weitere Inhaberschaft des Maklerbetriebes absolut am Point of Sale sitzt und mit allen Problemen konfrontiert wird. Und das kann man natürlich auch wirklich gleich in der Wahrnehmung wieder in das komplexe Produkt FEMA mit einsteuern und aus sich heraus dann Lösungen entwickeln. Also das matcht eigentlich ganz gut. Mhm.
Warum braucht eigentlich die FEMA ein drittes Vorstandsmitglied?
Ja, man könnte sagen, es ist dem Erfolg geschuldet, wenn sie natürlich sich in den letzten 25 Jahren so toll entwickeln. Dann gibt es auch ein paar Dinge, die wesentlich mehr anfallen, mehr Gespräche, mehr Abstimmung oder auch einfach mehr Arbeitsbelastung. Und insofern tut man sicherlich auch für die Zukunftsausrichtung gut daran, den Vorstand mit einem weiteren Kopf zu verstärken. Und das hat der Aufsichtsrat erkannt und hat es dann letzten Endes auch so auf den Weg gebracht.
Hm. Sie haben ja das Marketing-Ressort übernommen im Vorstand, wenn ich das richtig gelesen habe. Wer hat denn das bis jetzt gemacht?
Der Kollege Hübner. Also ich habe die Vorstandsverantwortung zum 1.3. für den Themenbereich Produktmanagement und Marketing übernommen. Mhm. Und in dem Kontext hatte das bis dato der Herr Hübner weitergeführt oder überhaupt mit aufgebaut und geführt. Und wir haben ja hier mehrere Führungsebenen im Haus. Und das Ressort war jetzt das erste Ressort, das ich im Zuge der neuen Vorstandssituation übernehmen durfte.
Mhm. Jetzt habe ich mir die Zahlen angeguckt. Das sieht ja alles ganz prima aus. FEMA wächst jedes Jahr, neue Mitglieder und so weiter. Warum braucht die FEMA Marketing?
Ja, grundsätzlich ist es so, dass sie im Kontext von Marketing natürlich schon auch schauen müssen, dass sie im Wettbewerb der Intermediäre auch weiterhin, ich sage mal, beim Makler vor Ort präsent sind. Das ist das eine. Aber auch um den Makler, wir haben ja zwei Themen. Einmal die Themen, sagen wir, FEMA als Produkt, als Intermediär quasi zu platzieren, aber auch im anderen Kontext natürlich auch all die Dinge, die der Makler gegebenenfalls beim Kunden lässt. Da bieten wir natürlich auch ausgereifte Hilfestellungen, sei es von Risikoerfassungsbögen, Informationsbroschüren, all das, was zusammengehört, und das fällt eben bei uns in den Themenblock Marketing. Mhm.
Jetzt haben Sie schon gesagt, das Umfeld. Es gibt ja andere Intermediäre, Maklerpools und so weiter. Und da hatten wir ja hier bei Pfefferminzia ja doch einige News zu verarbeiten, zu bearbeiten. Ich zitiere mal ein paar. Hier Blau Direkt arbeitet mit Maxpool zusammen. Hier JTC kauft Makler über ein Joint Venture. Bei Fondfinanz steigt ein Investor ein. Von Ihnen hört man so gar nichts. Ist das jetzt gut oder schlecht?
Ja, ich glaube, dass das klassische Klappern historisch auch nicht zum Handwerk der FEMA gehört. Und wir sitzen ja im schönen, sonnigen Oberfranken. Da kommt uns ein bisschen das ländliche, bodenständige schon zugute, um es mal so auszudrücken.
Okay, ja, das ist erstmal gut,
durchaus richtig. Würde ich sagen, selbstverständlich muss man natürlich reflektieren, was im Markt um einen herum passiert. Man muss und sollte auch sein Umfeld kennen und auch zu werden. Aber bis dato, sage ich mal, sehen wir bis jetzt nur Geld im Markt und noch keinen echten Game Changer. Also das muss man einfach beleuchten. Wenn Geld alleine der Maßstab für Erfolg oder für, für tragfähige Geschäftsmodelle ist, dann müssen wir uns das anschauen. So versteht sich die FEMA eigentlich nicht. FEMA kommt klassisch vom Makler für den Makler und dabei geht es ausschließlich um Mehrwerte und wir konzentrieren uns auf uns und an der Stelle auch weiterhin gute Arbeit abzuliefern. Und gleichzeitig, sage ich mal, in diesem durchaus anstrengenden Umfeld oder angespannten Umfeld, wenn man das mal so nennen darf, schützt natürlich auch unser Genossenschaftsmodell die Interessen unserer mittelständischen Makler wiederum. Also es passt, wir machen unsere Arbeit.
Mhm. Wie messen Sie denn dann Erfolg, wenn nicht mit Geld?
Sie können Erfolg an der Zufriedenheit messen. Sie können, also das ist ganz, ganz wichtig. Wir richten uns in der Regel an den Maklern, an den Direct Response unserer Makler aus. Und da ist FEMA, wenn Sie das ja auch so ein bisschen in der Landschaft anschauen, durchaus einer der Intermediäre, der regelmäßig, sage ich mal, auch in den eigenen Umfragen immer wieder A genannt wird und B mit guten Quoten aus den Umfragen kommt. Und da messen wir natürlich schon die Zufriedenheit letzten Endes. Ja. Und ganz am Ende der Kette drückt sich selbstverständlich ein Stück weit wieder mit Geld aus. Sprich, die Geschäftszahlen geben das auch wieder her. Aber das ist wie so eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Wenn Sie vorne Ihre Arbeit gut machen, dann ist das Rest, der Rest eigentlich eine logische Konsequenz wie in jedem Unternehmen. Mhm.
Wenn Sie jetzt bei der FEMA sich die Konkurrenz angucken, wenn ich das jetzt mal so nennen darf, entstehen da so Gedankenspiele im Kopf? Also, oder vielleicht sogar so eine Art Zugzwang? Oh Gott, die rüsten jetzt aber gewaltig auf. Was machen wir denn jetzt? Oder irgend sowas?
Naja, wie gesagt, natürlich muss man beobachten, was passiert an sich. Mhm. Aber man muss mal die Situation beleuchten. Und klar, wenn Sie einen Maklerbetrieb haben, Sie können heute Ihr Geschäft A, B, C einreichen, aber man muss sich schon reflektieren. Und da behaupte ich einfach jetzt mal, ist FEMA einfach in der Prozesskette dahingehend für die klassischen mittelständischen Makler in einem echten 360-Grad-Blick rund. Also das beginnt von der Antragsstrecke über die Risikoerfassung, über das Thema Deckungskonzepte. Und dann kommt aber der Hauptschritt, ja, was ist denn im Moment of Truth? Also sprich Schadenregulierung, und da entstehen einfach die Mehrwerte an der Stelle. Ja. Natürlich muss man gucken, was am Markt passiert, und es wäre sicherlich nicht zielführend, sich da zu verschließen. Aber wir beobachten die Lage, drücken wir es mal so aus. Also man sollte vielleicht auch erst einmal schauen, wie die abgegebenen Ergebnisse insgesamt sind. Und das ganze Thema Intermediäre oder auch im Maklerwesen, der deutsche Versicherungsmarkt, ist eher so ein Long-Term aus meiner Sicht. Beobachten wir einfach noch mal 2-3 Jahre. Also ich denke, es ist sicherlich spannend, wenn wir in 5 Jahren das Gespräch noch mal führen würden.
Das können wir gerne machen. Also ich schreibe mir das schon mal in den Kalender rein.
Genau.
Wo würden Sie denn gerne die FEMA in 5 Jahren zum Beispiel oder 2-3 Jahre, ich weiß nicht, mit welchem Horizont Sie da arbeiten, wo würden Sie die FEMA da gerne sehen?
Also ich denke, wenn wir weiterhin unsere Arbeit einfach machen, weil am Ende die Tuns entscheidend sind und nicht die Seins, das beantwortet vielleicht auch die eine oder andere Frage, dann werden wir sicherlich mit FEMA als klassischer Intermediär und Risikomanager am Ende des Tages schon unter den Top-Intermediären oder Pools, wenn Sie die so nennen wollen, wobei wir uns nicht als Pool sehen, das Geschäftsmodell ist anders, dann werden wir sicherlich unter den Top 3 weiterhin agieren, ja.
Irgendwelche Wunsch mit angeschlossene Maklerzahlen oder so? Irgendein Ziel?
Es ist doch so, dass wir uns nicht im Gesamtmarkt bis dato öffnen, und von daher muss man natürlich schauen, auch wie sich das Umfeld verändert. Sie sehen ja auch gerade in der Maklerschaft, nicht nur in der Intermediärsebene, die Entwicklungen. Von daher schauen wir auf ein erträgliches Wachstum von den möglichen Accounts, die wir akquirieren können. Aber wir haben jetzt, sage ich mal, nicht determiniert im Detail, wie viel 1000 Makler da noch hinzukommen müssen. Es sind ja schon ein paar tausend da.
Das stimmt. Das ist wohl wahr. Noch so eine persönliche Frage von mir. Mhm. Sie sind ja, wenn ich das, ich hab hier die FEMA-Broschüre vor mir, kann man jetzt nicht sehen. Und Sie sind ausgebildeter Bankkaufmann. Sie waren bei der Hypo-Vereinsbank und sind dann aber zum Versicherungsfachmann, haben sich dann nochmal ausbilden lassen. Beim Deutschen Herold und der Allianz habe ich jetzt gerade vorgelesen. Mhm. Warum sind Sie nicht Bankkaufmann geblieben?
Ach, das sind manchmal auch die Irrungen, Wirrungen, Endungen und Wendungen des Lebens, glaube ich, die dann in der Rückbetrachtung die Situationen verändern. Aber man muss wissen, das war ja so um die 2000er. Da hatte ich damals einen freien Makler kennenlernen dürfen. Das waren so die ersten Berührungspunkte. Und dann hat mich dieses Maklerwesen, Versicherung eigentlich schon irgendwie angefixt, um es mal so auszudrücken. Und dann habe ich mir umgeschaut und bin dann eben über Deutsche Herold Allianz in der Versicherungsbranche, wenn man so will, gelandet. Und das gefällt mir eigentlich bis heute noch dahingehend, da Versicherung doch ein echter Longterm ist. Also wenn ich mich zurückbesinne an die Zeit, dann haben wir natürlich aus der Bank heraus, war Versicherung ein anderer Kontext, total anders, auch emotional anders. Aber
glaube ich gerne.
Mhm. Dieses mystische Bankerbild ist ja immer, wenn Sie auf der Autobahn fahren und sehen so ganz hinten die sich zusammenziehenden Wolken und denken, da komme ich jetzt so langsam in den Regen, dann ist es schon ein bisschen so, dass man in der Bank geneigt ist, den Account in die Spezialbetreuung abzugeben. Und das heißt eigentlich nichts Gutes. Beim Versicherer geht eigentlich im Moment of Truth die Begleitung und die Leistungsfähigkeit erst los. Und das gefällt mir schon. Also das ist noch eher das ist eine andere Verbindlichkeit in der Zusammenarbeit.
Und Sie haben es ja offensichtlich nicht bereut, ne? Da umgeschult zu haben.
Eigentlich nicht, nee, das hat sich gut entwickelt.
Hilft Ihnen Ihre Banklehre noch irgendwie an irgendeinem Punkt manchmal?
Also ich denke und bin fest davon überzeugt, dass jegliche Ausbildung einem irgendwo weiterhilft. Und gerade im Umfeld, in dem jetzt in den letzten 22 Jahren sich die Produkte dann auch total verändert haben, ja. Früher gab es die klassische Lebensversicherung und es gab zwei, drei Anbieter, die vorgebundene LVs oder Rentenversicherungen gemacht haben. Aber ein Zweitopfhybrid, ein Dreitopfhybrid, ein ICBBI-Modell oder ähnliches, das gab es ja nicht. Also von daher, wenn man einen gewissen Investmenthorizont mit auf dem Schirm hat, dann ist es in der jetzigen Produktwelt, gerade wenn wir über Altersvorsorge reden, sicherlich von Vorteil, um auch Produkte zu verstehen, um auch zu verstehen, wo gegebenenfalls der eine oder andere Anbieter seine Margen zieht, ja, oder wo man sie vielleicht hinrechnet. Das macht Sinn.
Das kann da ein bisschen helfen, ne? Wo ich außerdem, ich muss sagen, tief beeindruckt war. Ich bin ja manchmal mit meinem Job als Redakteur schon so ein bisschen überfordert oder ausgefüllt. Aber Sie haben eine eigene Firma. Sie arbeiten als Dozent. Wenn ich das richtig gelesen habe, sind Sie auch noch Autor fürs Finanzmagazin, sind aber auch noch Ehemann und Vater von Zwillingen. Wie kriegen Sie das hin? Also es gibt nicht genug Arbeit auf der Welt, oder?
Naja, für die fleißig sind, gibt's natürlich genügend Arbeit. Aber nee, Spaß beiseite. Natürlich ist es so, und dass man mal gucken muss, man muss sich wirklich straff organisieren und braucht ein sehr gutes Zeitmanagement, und man muss auch genau überlegen, welche Dinge man nicht mehr tut oder nicht macht. Insofern aber hat man gerade, je nachdem, in welchem Kontext dass man unterwegs ist, gewisse Überlagerungen. Also das soll heißen, wenn Sie heute einen Artikel schreiben, dann fällt mir das natürlich auch wesentlich leichter, als das noch vor 10, 15 Jahren war. Und Sie tun sich, und das wissen Sie ja auch, wenn man mal drin ist, so im Tritt, wenn man Momentum hat, dann geht es. Wobei die Dozententätigkeit, ich habe früher immer die MBA-Kurse mit ausgebildet, die habe ich jetzt auch ein Stück weit wegen dem Time-Lag einfach reduziert. Nichtsdestotrotz bin ich immer offen für neue Themen, weil es mich einfach interessiert und unheimlich spannend finde und dann immer Crossover eigentlich jede Tätigkeit hinüber als auch herüber ihren Nutzen daraus zieht. Und soweit es möglich ist, und versuche ich natürlich auch die Zeit mit der Familie zu verbringen, man muss halt darauf schauen, dass es dann wesentlich Qualitätszeit ist, ja. Also ich kann ja Zeit in verschiedenen Themen verbringen oder in verschiedenen Qualitätsarten, und da muss man schon den Fokus hinhaben. Wir haben jetzt auch noch eine kleine Tochter, die ist jetzt 6 Wochen, und das gibt einen wieder Energie.
Herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank.
Ja. Machen Sie das alles, also bis auf die Familienarbeit, machen Sie das an unterschiedlichen Schreibtischen oder haben Sie einen für alles?
Sowohl als auch. Ich habe auch einen Rechner für alles. Genau. Nein, also es ist wirklich crossover-mäßig, kann man sehen, wobei man sagen muss, jetzt zum Beispiel im Maklerbetrieb habe ich jetzt eine zweite Führungsebene und auch wirklich ein super Team, auf das ich mich verlassen kann. Also es ist jetzt nicht so, dass ich tagtäglich in der Kundenberatung stecke. Das wäre auch definitiv nicht mehr möglich.
Ne? Man muss auch abgeben können, ne?
Ah, absolut, absolut. Und auch das Delegieren muss man lernen. Und ja, es ist einfach auch eine persönliche Entwicklung, die man natürlich hinter sich bringen muss.
Ja, dann, Herr Neder, dann wünsche ich Ihnen erstmal alles Gute, dass Sie das auch alles wirklich vernünftig gewuppt kriegen. Und danke Ihnen für die Auskünfte.
Ich danke Ihnen, wünsche eine gute Zeit und vielen Dank fürs Gespräch. Ja.
Danke auch. Machen Sie es gut.
Werbung. Sie versichern Beamte? Dann werden Sie an dem mehrfach ausgezeichneten Beihilfekonzept der R&V Krankenversicherung nicht vorbeikommen. Das R&V Beihilfekonzept macht durch flexiblen und leistungsstarken Gesundheitsschutz das Konzept für Versicherungsmakler zur ersten Wahl. Die drei Varianten des Tarifs, Beihilfe Classic, Komfort und Premium, gibt es mit unterschiedlichen Preis- und Leistungsniveaus. Ihre Kunden können so auf eine hochwertige private Krankenversorgung setzen. Es geht aber noch weiter. Sie profitieren auch von digitalen und modernen Gesundheitsservices. So etwa das innovative Serviceprogramm R&V Family Coach für Familien und diejenigen, die noch eine gründen wollen. Nutzen Sie den Wachstumsmarkt Gesundheit für Ihren Erfolg. Informieren Sie sich direkt auf makler-gesundheit.de/Beihilfe. Die News der Woche.
Der wissenschaftliche Beirat von Wirtschaftsminister Robert Habeck hat an eben jenen einen Brandbrief geschrieben. Der Beirat besteht aus 41 Wirtschaftsexperten, die den Minister ehrenamtlich in Fachfragen beraten. Thema des Briefes ist die Rentenpolitik der Regierung und es geht um drei Punkte.
Erstens das Mindestsicherungsniveau. Der Beirat warnt eindringlich davor, das Niveau von 48% für alle Einkommensgruppen halten zu wollen. Denn das hatte ja die Regierung im Koalitionsvertrag versprochen. Doch dann müsste in den 2040er Jahren schon die Hälfte des Bundeshaushalts in die Rente fließen. Stattdessen solle man Prioritäten setzen, findet der Beirat. Wie die aussehen sollten, lässt er zwar offen. Es ist jedoch anzunehmen und wäre auch sozial, dass der Beirat die Grenze nur noch für Geringverdiener gelten lassen will und insbesondere bei Gut- und Topverdienern Abschläge bevorzugt.
Zweitens, das Renteneintrittsalter. Ja, bis 2030 soll das Eintrittsalter auf 67 Jahre steigen. Soweit so bekannt. Allerdings hebelt die Rente mit 63 diesen Plan aus. Denn wie der Beirat feststellt, nutzen derzeit rund 260.000 Menschen pro Jahr diese Regelung zum Frühausstieg. Das ist fast jeder dritte Neurentner. Deshalb ist für die Experten die Rente mit 63, Zitat, aus gesamtwirtschaftlicher Sicht eine höchst problematische Regelung. Wenn die Ampel trotzdem an ihr festhalten will, dann sollte sie, analog zum Mindestsicherungsniveau, Prioritäten setzen. Früher in Rente sollen nur jene gehen dürfen, die, Zitat, gesundheitlich und/oder einkommensmäßig weniger privilegiert sind. Ein bisschen zugespitzt sind das die Armen und Kranken.
Drittens, Altersvorsorge mit Aktien. Grundsätzlich findet es der Beirat in Ordnung, dass die Regierung weniger Umlage und mehr Investmentvermögen mit Aktien will. Allerdings sollte der Schwerpunkt nicht auf einem O-Ton öffentlich verantworteten Fonds liegen, wie es das Generationenkapital ja sein soll. Internationale Erfahrungen hätten gezeigt, dass solche Fonds nur unterdurchschnittliche Renditen abwerfen. In seinem Lösungsvorschlag outet sich der Expertenrat als Fan der Betriebsrente. Sie sollte man stärken und vor allem über eine Standardbetriebsrente auf kleinere und mittlere Unternehmen ausweiten.
Steigen die Produktrenditen für Privatanleger, wenn man Provisionen verbietet? Was für EU-Kommissarin und Provisionsgegnerin McGuinness offenbar klare Sache ist, ist für den Investmentverband BVI eine eher absurde These. Und wie der Verband jetzt in einer Studie ermittelt hat, steigen die Renditen eben nicht, wenn man Provisionen verbietet. Ganz im Gegenteil verhindert so ein Verbot sogar, dass sich Privatanleger über Investmentfonds an den Finanzmärkten beteiligen, was ihre Renditen am Ende sogar senkt.
Die Logik dahinter? Wer keine Investmentfonds kauft, legt entweder gar kein Geld an oder ist auf Zinsen von Banken angewiesen. Und die liegen nun mal niedriger als die Renditen am Kapitalmarkt. Mit ihrer Kleinanlegerstrategie will die EU-Kommission aber Kleinanleger eigentlich dazu bringen, ihr Geld an den Kapitalmärkten anzulegen. Die EU-Kommission untergräbt mit dem Vorschlag eines Provisionsverbots ihre eigenen Ziele, stellt deshalb BVI-Hauptgeschäftsführer Thomas Richter nüchtern fest.
Für die Studie hat der BVI jene beiden Märkte ausgewertet, auf denen Provisionen auf Finanzprodukte bereits seit rund 10 Jahren verboten sind. Das Vereinigte Königreich und die Niederlande. Und ja, Anleger zahlen dort durchaus geringere Kosten. Doch diese Preisvorteile werden durch andere Effekte wieder aufgehoben. Solche anderen Effekte können Vertriebskosten sein, die eben nicht über Provisionen, sondern separat gezahlt werden. Außerdem entsteht eine Beratungslücke bei jenen Haushalten, die sich keine Beratung leisten können oder wollen. Und das drückt bei ihnen die Renditen.
Dazu ein paar Zahlen aus der Studie. Nachdem Provisionen in Großbritannien und den Niederlanden vor 10 Jahren verboten wurden, stiegen die vierteljährlichen Portfolio-Renditen dort um nicht eben üppige 0,04 Prozentpunkte. In den Niederlanden auf 0,57 Prozent und im Königreich auf 0,33 Prozent pro Quartal. Parallel dazu senkten die Privathaushalte ihre Sparbeiträge in Investmentfonds um 336 Euro im Jahr. Unterstellt man für diese Fonds eine jährliche Rendite von 6%, entgehen jedem Haushalt auf 30 Jahre hochgerechnet rund 20.000 Euro an Gewinn.
Es ist ja irgendwie ein Bild, an das man sich schon gewöhnt hat. Und trotzdem ist es in dieser Deutlichkeit wieder ziemlich unschön. Aber Versicherungsvertreter ist jener Beruf mit dem geringsten Ansehen in Deutschland. Das geht aus der aktuellen DBB-Bürgerbefragung hervor. Für die holte das Umfrageinstitut Forsa im Auftrag des DBB-Beamtenbund und Tarifunion die Meinung von 2008 repräsentativ ausgewählten Menschen ein.
In einem Teil dieser Umfrage ging es wie immer darum, welche Berufe welches Ansehen in der Bevölkerung genießen. Wobei der Wert ausdrückt, bei wie vielen Befragten das Ansehen hoch ist. Bemängeln lässt sich dabei allerdings, dass Forsa lediglich nach Versicherungsvertretern fragt und eben nicht nach Versicherungsmaklern oder allgemein Versicherungsvermittlern.
Wie bereits erwähnt, landet der Versicherungsvertreter mit lediglich 8% auf dem letzten Platz, den er auch in den Jahren zuvor stets einnahm. Neu ist allerdings, dass er ihn in diesem Jahr mit Mitarbeitern aus Werbeagenturen teilen muss, die ebenfalls nur bei 8% der Befragten gut wegkamen. Ganz vorn hingegen landen, ebenfalls wie in den Jahren zuvor, die Feuerwehrleute mit 94%. Gefolgt werden sie von Krankenpflegern mit 89% und Ärzten mit 85%.
Eine künstliche Intelligenz berät zum Thema Finanzen? Das finden viele Bürger gar nicht so verkehrt. Gut, mehr als die Hälfte der Sparerinnen und Sparer hierzulande lehnen es ab, dass eine KI ihre Anlageberatung übernimmt. 19% sehen sie aber als Ergänzung zum Menschen an, 11% würden die Technik einem menschlichen Berater vorziehen, weitere 11% sehen beide gleichberechtigt nebeneinander und 4% setzen bereits KI zum Beratungszweck ein.
Das hat die repräsentative Studie Teambank Liquiditätsbarometer ergeben. Für sie befragte der Marktforscher YouGov mehr als 3000 Bürger im Alter von 18 bis 79 Jahren. Weiteres Ergebnis: Je jünger die Zielgruppe, desto höher ist die Akzeptanz von KI im Finanzwesen. Ein Drittel der unter 30-Jährigen empfindet eine KI-Beratung als besser oder gleich gut wie eine menschliche. Bei den über 50-Jährigen sehen das aber nur 14% so.
Aber damit sich die Verbraucher bei der KI-Finanzberatung wohlfühlen, müssen die Anbieter laut 34% der Befragten vor allem den Schutz vor Manipulation sicherstellen. Außerdem darf das Angebot nichts kosten, 33%, sollte transparent sein, 30%, und Datenschutz sicherstellen, 29%. Auch würden 32% nur einer KI-gestützten Beratung zustimmen, wenn jederzeit eine Fachkraft für Rückfragen hinzugezogen werden kann. Zudem wollen 30%, dass die Ergebnisse der KI noch einmal durch einen Menschen überprüft werden. Lass mal reden!
Für unser neues Talk-Format Lass mal reden haben wir Daniel Berger und Jan Meurer vom auf Cyberschutz spezialisierten Versicherer Cogitanda zu Gast. Die beiden erklären, wer Cogitanda überhaupt ist und warum man Cyberversicherungen braucht. Und dann stellen sie ein ziemlich neues und ziemlich originelles Produkt vor.
Hallo und herzlich willkommen hier bei uns bei Pfefferminzia zu unserem Interviewformat Lass mal reden. Und das ist mein Interviewpartner, das ist Daniel Berger. Er ist Direktor Maklervertrieb beim Versicherer Cogitanda. Daniel, magst du mal Cogitanda vorstellen?
Ja, sehr gerne. Erstmal schön hier zu sein im schönen Hamburg. Cogitanda ist ein Spezialanbieter für Cyberversicherungen. Wir sind ja ein deutscher Mittelständler, der sich eben zur Aufgabe gemacht hat, deutsche Mittelständler auch vor Cyberattacken zu schützen und sie dabei zu unterstützen, solche Risiken zu vermeiden. Und das tun wir in einem Drei-Säulen-Modell. Prävention, Versicherung und Schadenmanagement. Diese drei Aspekte gehören für uns untrennbar zusammen, um das Ganze auch nachhaltig zu machen. Haben wir mittlerweile 150 Mitarbeiter und sind da einer der führenden Anbieter in Deutschland.
Warum brauchen denn Unternehmen eine Cyberversicherung?
Ja, die Medien, glaube ich, sind eindeutig. In den letzten Monaten und Jahren hat man diverse Meldungen gehört und wir haben in Deutschland mittlerweile einen volkswirtschaftlichen Schaden von circa 200 Milliarden Euro im Jahr. Und das, denke ich, sollte zu denken geben.
Was geht da kaputt? Was kann passieren?
Die Schäden sind unterschiedlichster Natur. Also es geht eben los mit Betriebsunterbrechungen, Erpressungsgelder, die fließen unter Umständen. Es sind Fehlüberweisungen, Betrugsversuche, aber auch Reputationsschäden, die langfristig nachwirken und wirklich auch ja, die Firmen bedrohen oder deren Fortbestand teilweise bedrohen können.
Reputationsschaden, das ist dann so, wenn Leute sich nicht mehr, Kunden sich nicht mehr sicher fühlen oder so?
Ja, beispielsweise. Also ich war gestern beim Makler, der mir erzählt hat, oder beim Kunden von einem Makler gemeinsam, und der hatte mir erzählt, dass sein Steuerberater gehackt wurde. Und ja, beim Steuerberater, je nachdem, was man so an Steuerunterlagen hat, ist es aber, glaube ich, möglicherweise unangenehm, wenn morgen in der Bildzeitung steht, Steuerberater XY wurde gehackt und die Daten sind frei einsehbar.
Kann einem mulmig werden, oder?
Da wird einem mit Sicherheit mulmig. Und wir haben ja viele Berufe, die sehr, sehr stark von der Reputation abhängen. Wenn du schaust, ein Versicherungsmakler als bestes Beispiel, ein Steuerberater, ein Rechtsanwalt, ein Arzt, auch bei heiklen Krankheiten. Das will niemand, dass das öffentlich zugänglich ist. Mhm. Und das sind Daten, die einfach geschützt werden müssen.
Okay. Was kosten denn solche Schäden? 200 Milliarden ist jetzt eine Hausnummer, aber...
Ja, wir haben mittlerweile selber über 1000 Cyberschäden absolviert oder auch bearbeitet.
Ja.
Genau. Und die Schäden sind, wie gesagt, ganz unterschiedlich. Es sind teilweise Schäden, die im niedrigen Tausenderbereich sich bewegen, aber natürlich auch raufgehen bis in die Millionen. Und deswegen, es gibt nicht den einen Cyberschaden, es gibt verschiedenste Fälle, aber viele dieser Konstellationen können eben schon bedrohend wirken für die Firmen und können auch die Existenz wirklich ja, in Frage stellen.
Nun gibt es aber sehr schöne Sätze von deutschen Unternehmern. Ich lese jetzt mal welche ab. Das betrifft uns nicht, sondern nur die Großen, oder wir haben einen ausgezeichneten IT-Dienstleister, oder ich bin ja für die gar nicht interessant. Was kannst du dazu antworten?
Das Argument höre ich tatsächlich häufiger, oder habe ich auch in der Vergangenheit häufiger gehört, aber im Ende trifft es jeden. Also man kann die Leute beunruhigen. Die Hacker arbeiten auch viel automatisiert, also die schicken tausende E-Mails raus und der klickt, das ist egal, ob der beim Großkonzern sitzt, beim kleinen Mittelständler oder beim Zwei-Mann-Betrieb, das ist den Hackern egal. Und die schauen erstmal, wo sie reinkommen. Was die Großkonzerne natürlich an stärkerer IT haben, werden die dafür gezielter angegriffen. Die IT bei kleineren Unternehmen ist natürlich nicht immer optimal aufgestellt, dafür werden die vielleicht weniger angegriffen, aber insgesamt nivelliert sich das. Also wir haben erfahrungsgemäß in allen Segmenten Schäden.
Hm. Ja, die Zahl der Schäden nimmt zu. Wir werden zugespammt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kriege öfter mal eine Spam-Mail oder eine Phishing-Mail. Wie entwickelt sich das? Was macht das mit den Schadenquoten der Versicherer? Was macht das vielleicht dann auch mit den Prämien?
Ja, also der Cybermarkt verhärtet sich. Das ist ja immer so, wenn die Versicherer feststellen, es gibt auch Schäden.
Nein!
drehen sie an Prämien, drehen sie natürlich an Selbstbehalten oder auch an Voraussetzungen, am Bedingungswerk, an Obliegenheiten. Das ist eine Entwicklung, die der Cybermarkt, ähnlich wie D&O, auch gerade durchgemacht hat. Ja, die Schadenquoten und diese angespannte Lage führt eben dazu, dass man überlegen muss, wie man da weiter vorgeht. Man muss schauen, da nachhaltige Lösungen zu finden. Und wir mit Cogitander versuchen das eben in dem Dreiklang Prävention, Versicherung und Schadenmanagement. Und deswegen ist auch ein professionelles Schadenmanagement so wichtig. Man sagt ja immer, die Cyberversicherung ist die Feuerversicherung des 21. Jahrhunderts. Und bei einer guten Cyberversicherung habe ich natürlich auch eine entsprechende Feuerwehr direkt mit dabei.
Aber am schönsten ist, wenn es gar nicht erst brennt, oder?
Das ist natürlich am schönsten.
Ja.
Aber eine Quintessenz dieser ganzen Entwicklung ist natürlich aktuell auch, dass es Firmen gibt, die möglicherweise gar nicht ad hoc eine Cyberpolice bekommen.
Womit wir zu dem neuen Produkt von Cogitander kommen, und das erklärt uns aber nicht der Daniel, sondern Daniels Kollege Jan Meurer. Jan ist Senior Sales Manager bei Cogitander und er kann uns jetzt etwas erzählen über das neue Produkt von Cogitander. Hat er mir vorhin schon verraten, es heißt Cyber-Soforthilfe. Was ist das?
Ja, genau. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Freut mich sehr, heute über die Cyber-Soforthilfe was erzählen zu dürfen. Was ist die Cyber-Soforthilfe? Mein Kollege, der Daniel Berger, hat es schon angedeutet. Es gibt viele Unternehmen, die sich vor allen Dingen durch eine Cyberversicherung den dringend benötigten Dienstleistern im Schadenfall versichern möchten. Das bedeutet, was passiert, wenn man angegriffen wird von einem Hacker? Man braucht ein Team, was reagieren kann auf diesen Angriff. Das sind ganz unterschiedliche Gewerke, die da benötigt werden. IT, Wiederinstandsetzung, Forensiker etc. Und all diese Spezialisten halten wir natürlich für unsere Versicherungsnehmer in ständiger Rufbereitschaft 24/7 vor. Und aus dieser Vorhalte von Dienstleistern plus unserem großen internen Stamm an Experten haben wir uns gesagt, da können wir auch ein Produkt für Unternehmen bauen, die momentan sich vielleicht im Annahmeprozess für eine Cyberversicherung befinden. Wir haben gerade schon gehört, viele bekommen nicht direkt, wenn sie es möchten, eine Cyberversicherung, sondern die müssen erst einen recht langwierigen Prozess durchlaufen, vielleicht erst ihre Infrastruktur auf Vordermann bringen etc. Aber minütlich kann man angegriffen werden. Das bedeutet, man braucht direkt initial und sofort einen Schutz. Das bietet die Cyber-Soforthilfe, nämlich einen Zugriff auf dieses interne und externe Expertennetzwerk der Cogitanda. Das besteht ganz konkret daraus, dass wir eine 24/7-Notfall-Hotline haben, ein Leistungsversprechen, dass innerhalb von 2 Stunden im Notfall einer unserer Krisenmanager plus Forensiker, Experte am Telefon ist und eine Sofortanalyse vornimmt. Und dann gehen wir aber auch direkt in die Einleitung von Sofortmaßnahmen. Das bedeutet, nehmen wir mal an, es ist das Worst-Case-Szenario, man ist verschlüsselt worden, die sogenannte Ransomware-Attacke, das ist ja das Schlimmste, was im Unternehmen passieren kann.
Zahlen Sie in Bitcoin.
Ganz genau, ganz genau. Da gibt es übrigens auch einen sehr guten 24/7-Support wiederum der, ich nenne sie jetzt mal Geiselnehmer, der Hacker. Wenn man Hilfe braucht bei der Zahlungsabwicklung etc., die sind da sehr kundenorientiert, aber wir sind in der Regel schneller. Das bedeutet, man hat direkt den richtigen Experten am Telefon und auch für nicht versicherte Kunden stellt die Cogitanda ein Initialbudget von 7.500 € für diese Sofortmaßnahmen zur Verfügung. Sollte man darüber hinaus dann weiter die Hilfe unserer Spezialisten benötigen, dann läuft das Ganze, wie man das so kennt, aus dem Beratungsgeschäft auf der Stundenbasis.
Aber jetzt mal zum Verständnis. Meinetwegen, ich habe jetzt auf das Katzenfoto geklickt. Ich hab den Trojaner drin, ich kann gerade zugucken, wie die Festplatte verschlüsselt. Kann man da überhaupt noch irgendwas machen?
Naja, die Schadensszenarien sind vielfältig. Was man auf jeden Fall machen sollte, ist einen Experten anrufen. Im Idealfall hat man vielleicht auch schon mal einen Workshop mit beispielsweise uns im Vorfeld gemacht zum Thema Krisenmanagement, weil die beste Hotline bringt ja nur was, wenn die Leute auch wissen, dass sie da anrufen sollen. Das bedeutet, es fängt manchmal bei so Kleinigkeiten an, wie drucken wir die Telefonnummer doch vielleicht mal aus und legen wir sie den Leuten, die dort anrufen können, auf den Platz, damit man dann weiß, was da passiert. Und ein guter Forensiker kann sehen, wo befinden sich die Hacker gerade, wie kompromittiert ist das Netzwerk schon, gibt es eventuell noch saubere Bereiche oder Ähnliches. Das bedeutet, da kann man gegebenenfalls noch mal was tun, aber was das Wichtigste ist, ist gut auf den Ernstfall vorbereitet zu sein, Backups vorzuhalten, diese Backups auch getrennt vom restlichen System aufzubewahren etc., damit man zur Not auch schnell und sicher wiederherstellen kann.
Ja. Was muss man dazu mitbringen, um das abzuschließen? Bei der BU gibt es ja mal Gesundheitsfragen, Mitwirkungspflichten, Obliegenheiten. Was ist da los?
Das ist das Charmante, wenn man eine Dienstleistung anbietet. Wir verzichten da tatsächlich sehr bewusst auf jegliche Risikofragen. Das bedeutet, jedes Unternehmen, was beispielsweise aufgrund von Risikofragen oder Ähnlichem gerade keine Cyberversicherung bekommt oder sich in, wie gesagt, einem langwierigen Prozess befindet, diese Risikofragen entsprechend beantworten zu können, kann bei uns diese Dienstleistung direkt bekommen. Das Einzige, was wir uns in Einzelfällen vorbehalten, wenn wir von sehr großen Unternehmen sprechen, also deutlich jenseits der 250 Millionen Umsatzmarke, dann würden wir sagen, wir machen mal einen gemeinsamen Workshop, vielleicht auch mit den dedizierten Dienstleistern aus den einzelnen Gewerken wie Forensik, Wiederinstandsetzung etc., damit man sich schon mal kennengelernt hat, damit das dann im Vorfall wie eine gut geölte Maschine auch funktioniert.
Gibt es irgendjemand, für den sowas nicht geeignet ist?
Ist mir noch nicht untergekommen tatsächlich, weil Es wird sich auch eher nochmal, die Dringlichkeit wird sich erhöhen. Ich weiß nicht, ob schon jeder gehört hat, es gibt eine neue Regularie der EU, NIS2 nennt sich das. Das wird einige Unternehmen dazu zwingen, mehr in ihre Informationssicherheit zu investieren. Mhm. Und ein Teil des Ganzen ist auch, dass man für den Ernstfall vorbereitet ist, im Sinne, dass man einen Dienstleister an der Hand hat, der einem bei einem Hackerangriff zur Seite steht. Das muss man nachweisen. Mhm. Und relativ eklatant ist hierbei auch, da gibt es eine persönliche Haftung für Geschäftsführer, dass sowas eingehalten wird, wenn das Unternehmen NIS2 relevant ist. Das werden so um die 10.000 in Deutschland sein. Das Gesetz wird ab nächstem Jahr im Oktober scharf geschaltet. Und dann spätestens ist guter Rat teuer. Und dann sollte man sehen, dass man seine Hausaufgaben gemacht hat.
Herzlichen Glückwunsch, ne?
Ja.
Und die Haftung der Geschäftsführer, das ist ja dieses berühmt-berüchtigte Starhawk, ne? Dieses andere Gesetz dann.
Das kommt hinzu.
Das kommt auch dazu, ne?
Genau. Das sind alles Themen. Damit muss man sich als Geschäftsführer mal beschäftigen.
Ja.
Dementsprechend, wenn da dann das Thema aufkommt, was mache ich dann eigentlich dann, wenn es mal knallt, sage ich jetzt mal ganz despektierlich, dann sollte man auf jeden Fall sehen, dass man eine Versicherung an der Hand hat, und wenn keine Versicherung, dann ein Dienstleister, der einem im Krisenfall wirklich helfen kann. Und das ist leider meistens nicht der IT-Dienstleister, der bei einem, ich sage jetzt mal, das Netzwerk aufgesetzt hat oder ähnliches. Okay. Das ist wie ein Intensivmediziner versus ein Allgemeinmediziner. Für manche Dinge braucht man einfach Spezialisten.
Vielen Dank, lieber Jan, für die Auskünfte. Und ich bedanke mich auch bei Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch alles Gute. Tschüss.
Das Schwerpunktthema.
Braucht es eine andere Ruhestandsplanung für Frauen? Schließlich werden sie statistisch gesehen älter als Männer, verdienen weniger und arbeiten öfter in Teilzeit. Nein, meint Michael Hauer, Geschäftsführer des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung, kurz IVFP. Frauen brauchen keine andere Ruhestandsplanung, sondern überhaupt mal eine. Denn daran hapert es leider heutzutage immer noch. Wie ein Konzept dann aussehen könnte, erklärt Hauer im jetzt folgenden Gespräch. Hallo Herr Hauer und ganz herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass Sie wieder da sind.
Hallo Frau Schmidt, freue mich drauf.
Wir haben im August das Thema Ruhestandsplanung als Schwerpunktthema. Und wir wollen uns das heute mal ein bisschen aus der Perspektive der Frauen anschauen, nämlich ob die etwas Besonderes zu beachten haben bei dem Thema. Da sie ja durchaus länger leben als die Männer in aller Regel, weniger verdienen leider immer noch und eben oft auch unstetere Erwerbsbiografien haben. Brauchen denn dann Frauen eine andere Ruhestandsplanung als Männer vor diesem Hintergrund?
Also sie brauchen keine andere Ruhestandsplanung als die Männer, sondern sie brauchen überhaupt eine. Also das ist oftmals das Problem, dass sie halt keine Planung haben, beziehungsweise an das Thema Altersvorsorge gar nicht denken. Und wie Sie richtig gesagt haben, die Lebenserwartung ist höher. Also das sind die Lebenserwartung ist ungefähr 4 bis 5 Jahre höher als bei Männern. Die Frauen leben also länger. Warum das so ist, da gibt es verschiedene Untersuchungen, die das erklären sollten, aber vom Grundsatz her leben die Frauen länger und sollten deshalb dringend etwas tun, etwas machen. Und deshalb wäre es wichtig, dass sie überhaupt dran denken. Aber das ist bei den Frauen wie bei den Männern, die denken einfach zu wenig an das Thema Altersvorsorge. Das Thema wird verdrängt und man kann einfach nur immer wieder darauf hinweisen. Und bei den Frauen ist es besonders akut, weil sie eben eine höhere Lebenserwartung haben. Also deshalb sollten sie dringendst an der Stelle etwas tun und sich da diesbezüglich auch nicht zum Beispiel auf die Versorgung durch die Männer verlassen.
Ja, das ist ja leider immer noch recht verbreitet tatsächlich, dass der Mann sich um die Finanzen kümmert und die Frau sich darauf verlässt. Aber wenn sich die Frau dann nun doch sagt, okay, ich kümmere mich jetzt drum, welche Produkte sind denn dann für Sie besonders interessant?
Also interessant sind alle Produkte, die letztendlich dann zum Ergebnis einer Leibrente führen. Also Leibrente sind ja Renten, die werden gezahlt, egal wie alt man wird. Also zum Beispiel gesetzliche Rente ist eine Leibrente, bekommt man wirklich lebenslang. Betriebliche Renten sind Leibrenten, die Riester-Rente, die Basisrente. Das sind alles Leibrenten. Auch die Renten aus der sogenannten dritten Schicht, die also ungefördert sind aus einer privaten Rentenversicherung, das sind alles Leibrenten. Die Leistungen sind Leibrenten. Und da kommt eigentlich jedes von diesen genannten Produkten in Frage. Natürlich muss man sich immer ansehen, für wen ist was am besten. Was sich schon sehr gut eignet, ist zum Beispiel die Basisrente für die Frau, weil sie hat den großen Vorteil, dass es ein sehr, sehr hohes Volumen, also bei verheirateten Frauen ist es so, sie haben bis zu 53.056 Euro im Jahr frei, da muss man natürlich Beiträge für gesetzliche Rente abziehen, aber das bleibt in der Regel, bleiben trotzdem 20.000, 30.000 Euro übrig, auch bei Verheirateten sind es 26.528 Euro, die man hier frei hat für diese Altersversorgung, die man steuerlich absetzen kann. Und diese 53.000 Euro, die ich genannt habe, bei Verheirateten, kann man intern in der Familie verteilen, wie man will. Das ist ein sehr großer Vorteil. Das heißt, auch wenn jetzt der Mann zum Beispiel, wenn der mehr verdienen sollte, dann könnte er trotz alledem dieses Volumen von 53.000 Euro nutzen, um für die Frau das zu machen. Also die Basisrente für die Frau. Basisrente wird auch Rüruprente genannt, für die Frau durchzuführen. Mhm.
Da kommen wir gleich noch ein bisschen drauf, was dann auch Männer machen können, um die Frauen ein bisschen Jawohl. Zu unterstützen dabei. Aber erstmal wollen wir noch kurz einen Ausflug an den Aktienmarkt machen, den ja Frauen leider, muss man sagen, oft nicht so sehr wagen, auch nicht in Form von Fonds oder Fonds-Sparplänen zum Beispiel. Oft auch, weil sie das Fachwissen eben nicht haben. Wie kann denn hier der Vertrieb ein bisschen unterstützen, dass sie den Damen da vielleicht die Hemmungen so ein bisschen oder die Furcht so ein bisschen nehmen?
Ja, das ist tatsächlich leider so. Im Allgemeinen ist es so, dass die Deutschen zu wenig in Aktienmärkte investieren. Das ist bei den Männern ähnlich wie bei den Frauen. Bei den Frauen ist es noch ausgeprägter. Die sind noch sicherheitsorientierter, zeigen die Studien immer wieder. Das ist insbesondere deshalb schade, weil gerade jetzt zum Beispiel in Zeiten von hohen Inflationsraten braucht man einfach Sachwerte, sprich Aktienwerte sind Sachwerte. Also in der Regel benutzt man hier Aktienfonds für die Altersvorsorge. Benötigt man Aktienfonds, um mittel- und langfristig die hohe Inflationsrate auszugleichen? Das schafft man einfach mit Tagesgeldern sowieso nicht, mit Sparbriefen, also mit Zinsprodukten auch nicht. Man braucht Aktienwerte und man kann es eigentlich immer wieder nur fachlich erzählen, immer wieder sagen. Und den Beraterinnen und Berater würde ich einfach raten, dass sie diesen Zusammenhang eben klar machen, dass man mittel- und langfristig durch Aktienwerte einfach Renditen erhält, die so hoch sind, dass man einfach weniger Beitrag zahlen muss. Also ein Beispiel, wenn man statt 2% Zins 6% erhält und 6% hat man bei Aktienfonds mittel- und langfristig, zeigen auch viele Studien auf, wenn man also statt 2% 6% erhält, braucht man bei einer Laufzeit von 30 Jahren nur den halben Beitrag. Also man muss also statt 100 Euro nur 50 Euro sparen oder statt 200 Euro nur 100 Euro sparen, um die Versorgungslücke im Alter zu decken, wenn man halt eher mehr Prozentwerte an Rendite hat. Also, aber das ist, offensichtlich ist es sehr schwer, das Verständnis zu wecken, denn wenn es leicht wäre, dann hätte sich das ja schon längst geändert. Aber ich kann nur immer wieder appellieren, dass man es immer wieder anspricht, dass man es immer wieder deutlich macht. Und zur Zeit, das gibt mir Hoffnung, zur Zeit müsste es eigentlich sehr, sehr leicht einzusehen sein, dass man Aktienwerte braucht, weil die Inflationsraten ja besonders hoch sind. Und ja, genau. Da braucht man, also ich glaube, das ist eine Zeit, bei der man wirklich dann auch sagen könnte, okay, Mensch, stimmt, Inflationsrate ist sehr hoch, ich brauche etwas, was mehr Rendite abwirft. Also zurzeit könnte ein guter Zeitpunkt sein, dieses Thema wieder anzusprechen.
Also hätte Inflation vielleicht auch mal was Gutes.
Wäre ja nicht schlecht. Ja, es kann zu Erkenntniseffekten führen, ja, definitiv, ja. Frau Schmidt, ja.
Nun hatten wir das ja eben schon so ein bisschen, dass manche Frau durchaus sagt, mein Mann kümmert sich um die Finanzen, ich verstehe das nicht oder ich möchte damit auch nichts zu tun haben, ich habe genug anderen Kram auf meinem Teller. Inwiefern sind denn dann aber auch die Männer gefragt, dass sie eben ein Auge drauf haben, dass ihre Partnerin, die sich ja dann eben oft um Kindererziehung und den ganzen Kram kümmert, vielleicht auch Pflege der Eltern oder so, dass die dann eben auch im Endeffekt nicht im Regen steht, wenn es dann mal soweit ist, in Ruhestand zu gehen? Welche Verpflichtung haben da die Männer dann auch so ein bisschen?
Also Verpflichtung haben sie natürlich für die Familie, genauso wie aber auch für die Frau selbst. Also das ist klar. Aber leider ist es so, wie Sie sagen, dass oftmals die Frauen sich dann nicht kümmern um die Finanzen. Das macht dann der Mann. Und hier, das ist mein dringender Appell, also nicht nur an die Frauen, dass sie selbst daran denken, weil es hilft ja nichts, wenn sie selbst an den Finanzen denken, wenn sie sich einfach nicht drum kümmern, sondern dass wirklich auch die Männer sich um die Finanzen kümmern, der Frauen, also um die Altersversorgung. Und da höre ich immer wieder, ich führe viele Veranstaltungen durch, höre ich immer wieder das Argument der Männer, ja, ich versorge doch meine Frau, die Familie, also auch im Ruhestand, aber sie denken einfach nicht dran, dass die Frauen einfach länger leben. Die Lebenserwartung ist höher, habe ich ja schon erwähnt. Und deshalb sollten die Frauen dringend für sich selbst etwas machen. Also ich weiß ja, die Frauen können sich ja grundsätzlich eigentlich immer auf ihre Männer verlassen, aber beim Thema Altersvorsorge bin ich der Meinung, sollten sich auf sich selbst verlassen. Also ja, dringendst, ja, dass sie selbst was machen. Aber wie gesagt, es hilft nichts, wenn man immer wieder den Appell an die Frauen richtet, wenn sie es einfach nicht tun. Man muss, und das ist mir auch wichtig an der Stelle, auch den Appell immer wieder an die Männer richten, an die Männer, dass sie einfach Gedanken machen, wie ist meine Frau versorgt, wenn der Mann stirbt, wie gesagt, in der Regel stirbt der Mann ja früher, wenn er verstirbt, dass dann auch die Versorgung gewährleistet ist und deshalb sollte er unbedingt wirklich eine Lösung direkt für die Frau durchführen. Also die Witwenrente, die oftmals rauskommt, beispielsweise bei der gesetzlichen Rente, beträgt ja nur 55%. Verstehen Sie? Deshalb sollte man dringendst hier an der Stelle die Frau selbst für sich etwas machen. Also einen eigenen Vertrag haben, der über oder auf sie läuft.
Ja, und vielleicht auch nicht, was ja dann auch oft passiert, wenn zum Beispiel Kinder kommen, dann nicht unbedingt die Altersvorsorge, die vielleicht schon da ist, der Frau dann ruhen stellen oder beitragsfrei stellen oder sogar kündigen. Ne? Das ist ja auch oft ein Reflex, weil dann das Geld fehlt.
Absolut.
Ja, dass man absolut da in Richtung so eines Familieneinkommen-Gedankens vielleicht eher kommt. Ne? So nach dem Motto, okay, die Frau verdient jetzt weniger, also muss ich das ausgleichen.
Mhm. Ja, ja, also das ist sowieso grundsätzlich viele, wenn man bei Altersversorgung Kündigung oder beitragsfrei stellen, das ist Fehler, absolute Fehler, weil mittel- und langfristig das Zinseszinseffekt, Sie wissen ja, der führt einfach zu guten Ergebnissen und man muss einfach dranbleiben, ganz klar.
Hm. Nun hatten wir jetzt schon öfter die längere Lebenserwartung der Frauen. Sollte sich das denn auch in einer Pflegevorsorge für die Frau dann niederschlagen, damit sie auch dann eben abgesichert ist, wenn der Mann eben vielleicht nicht mehr da ist und die Kinder eben sich vielleicht auch nicht kümmern können?
Ja, also ich sag mal so, Nummer eins ist natürlich die Altersversorgung, das ist klar. Weil wenn man das nicht hat, dann fehlt es ja schon mal im Normalzustand, ist dann das Leben dann schon nicht mehr im Alter so angenehm, nicht mehr so prickelnd. Und natürlich als Ergänzung die Pflegeversorgung ist natürlich auch extremst wichtig. Aber ich erlebe halt immer wieder, dass die Menschen sagen, jetzt mache ich schon Altersvorsorge, das kostet ja auch schon einiges und ich will oder kann mir die Pflegeversorgung nicht mehr leisten. Das ist oftmals Dilemma, dass man dann einfach dafür nicht mehr das Geld übrig hätte. Es wäre dringend notwendig. Und gerade eben auch für beide, für die Männer und für die Frau. Oftmals ist es ja so, dass die Frauen dann die Männer oftmals auch pflegen. Und wenn hier zu wenig Versorgung da ist beim Mann, also Pflegevorsorge, dann hat es die Frau noch schwerer. Und oftmals ist es so, wenn dann der Mann verstorben ist, dann ist die Frau pflegebedürftig, weil sie quasi aufgearbeitet hat, sozusagen. Also sie bräuchte auch etwas. Das heißt, hier kann man nur raten, dass wirklich beide etwas tun, aber insbesondere natürlich für die Frauen, weil die natürlich länger leben und dadurch auch irgendwann die Pflegebedürftigkeit kommt. Deshalb ist es auch ein Punkt, auf den man immer nur hinweisen kann. Aber ich schaue auch der Realität ins Auge, wie es einfach aussieht. Und man muss einfach hinnehmen, dass die Menschen ganz einfach viel zu wenig an dieses Thema denken. Und deshalb polarisiere ich hier schon in gewisser Weise und sage, denkt an Altersvorsorge und wenn ihr das erledigt habt, dann auch an die Pflegevorsorge. Aber die Reihenfolge schaut für mich so aus, kann man vielleicht auch anders sehen, aber da würde ich Prio 1 Altersvorsorge und dann Pflege setzen, am besten Allerbeste, beides, ganz klar.
Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Also es gibt noch einiges zu tun bei dem Thema, aber das waren schon mal ein paar sehr gute Anreize, Impulse. Vielen Dank fürs Gespräch, lieber Herr Hauer. Schön, dass Sie mal wieder da sind.
Vielen Dank, Frau Schmidt. Sehr gerne.
Und das war es mit dieser Podcast-Folge. Verpassen Sie keine weitere und abonnieren Sie die Woche überall dort, wo es Podcasts gibt. Und hinterlassen Sie gerne auch gleich eine Bewertung.
Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.